Wenn wir das mittelalterliche Köln betrachten, haben wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Quellenlage das Bild mächtiger Erzbischöfe und einflussreicher Männer im Kopf aus der Bürgerschaft, die um die Macht in der Stadt streiten. Dieses Schema möchte ich für diese Folge mal etwas aufbrechen, wobei es dann doch leider etwas komplizierter ist. Gern hätte ich als Thema Frauen im mittelalterlichen Köln gehabt, aber für diese Zeit fehlt mir da noch sehr, sehr viel. Deshalb habe ich mich entschlossen, hauptsächlich die drei ältesten Frauenklöster darzustellen, oder besser gesagt, es sind ja eher Damenstifte. Also wir sprechen über die drei ältesten Damenstifte hier in Köln. Was das bedeutet, erfahrt ihr gleich nochmal als Auffrischung. Innerhalb dieser Podcast-Folge mache ich eine große Ankündigung. Auch ich weiß, ich spanne euch damit auf die Folter, aber es ist eine große Ankündigung. Nein, ich will euch nichts verkaufen, im Gegenteil. Seid einfach gespannt und hört euch die Folge an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und ja, dann wollen wir doch mal einsteigen in die Folge, denn in Kölns Damenstiften wurde mehr gemacht als nur einfach nur gebetet. Die Damenstifte waren teils Großkonzerne des Mittelalters. Schauen wir mal an, was wir hierzu herausfinden können, direkt nach dem Intro. Bevor wir anfangen, und nein, das ist noch nicht die große Ankündigung, die kommt erst später innerhalb dieser Folge, möchte ich euch darauf hinweisen, ich hatte wieder die Chance, die Ehre, das Privileg, in einem Beitrag der WDR Lokalzeit Köln aufzutauchen. Ich bin mit einem Kamerateam des WDRs und dem LWL Medienzentrumchef auf Suche gegangen nach dem Köln des Jahres 1946 bis 1949. Ist ein schöner Beitrag geworden, den verlinke ich euch gerne in die Shownotes und auch gerne teilen. Da diese Folge ja am 24. November 2025 erscheint, sei nochmal kurz die Reminder gesagt für all jene, die das vor dem 26. November 2025 hören, dass am 25. November 2025 abends um 19 Uhr in der Kirche St. Michael, der großen Kirche am Brüsseler Platz, der dritte Kölner Podcast-Tag stattfindet. Kommt doch gerne vorbei, falls ihr noch rechtzeitig diese Folge hört, am Montag oder am Dienstagvormittag. Würde mich freuen und sagt bitte, bitte, wenn ihr mich seht, auch hallo, damit ich weiß, dass ihr da wart. Denn ich weiß ja nicht, wer ihr seid. Ihr kennt mich, meine Stimme zumindest meist, aber ich kenne euch ja leider absolut überhaupt nicht. Ja, würde mich freuen. So, und jetzt noch zu einer wirklich witzigen Geschichte. Ich hoffe, ich kann es erzählen, aber es war am 13. November, als ich im Stadtmuseum war, wo Mario Kramm sein neues Buch Paris 1850 vorgestellt hat und über den exzellenten Karl Schurz gesprochen hat, der quasi ein Kölner ist. Klar, er ist nicht in Köln geboren, aber er ist in Köln zur Schule gegangen, hat da die Revolution auch miterlebt, nicht nur in Köln natürlich, aber auch dort, und ist dann nach Paris auf Zwischenstation gewesen, bis er dann endgültig später in den USA ausgewandert ist. Super tolle Geschichte, super tolle Biografie, also interessante Biografie vor allem. Witzige war aber, ich war ein bisschen spät, habe mich in die letzte Reihe gesetzt bei der Buchpräsentation im Kölnischen Stadtmuseum, setze mich dahin und vor mir, wirklich eine Stuhlreihe direkt vor mir, aber ich saß halt in deren Rücken direkt, saß eine Dame und ein, ja, nicht mehr ganz so junger Herr, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Und dieser Herr sagte zu der Dame, ich glaube, die kannten sich auch, glaube ich, nicht direkt. So war mein Eindruck jedenfalls. Wenn das nicht stimmt, tut mir leid, dass ich es so eingeschätzt habe. Aber der ältere Herr sagte, oh, ich höre echt voll gerne Podcast, Geschichten aus der Geschichte und was weiß ich, hat er, glaube ich, noch gesagt. Und dann sagte die Dame, aber kennen Sie eine Geschichte der Stadt Köln von Wilhelm Fromm? Den Podcast müssten Sie mal hören. Und dann zückt sie wirklich ihr Handy, öffnet ihre App und tut mir leid, dass ich gespingst habe. Ich habe halt meinen Namen gehört und habe halt die Ohren gespitzt in dem Moment. Und ich sehe dann, wie sie auf ihrem Handy eine Podcast-App öffnet und dann wirklich meinen Podcast sucht und es ihm dann hinhält und er dann sagt, oh, den muss ich mir mal anhören. Und ich saß da so dahinter und dachte mir so, soll ich mich jetzt bemerkbar machen, dass ich der Wilhelm Fromm bin? Dann dachte ich so, nee, das wäre mir irgendwie, käme mir irgendwie arrogant rüber, affig, merkwürdig. Und dann habe ich geschwiegen und mich so ein bisschen wie Clark Kent gefühlt, der nicht als Superman erkannt wird, wobei ich mich nicht mit Superman gleichsetzen möchte. So, das zu meinem Vorgeplänkel. Es sei mir hoffentlich vergönnt, jetzt hier 5 Minuten fast durchgeplappert zu haben. Kommen wir zum Thema. Für den Einstieg. Das Thema ist, wie gesagt, ziemlich komplex. Gleichzeitig ist die Quellenlage hier auch wieder besonders wie bei vielen anderen Themen auch. Denn Frauenklöster, die reich sind, wie eben die drei Damenstifte hier, sind uns in historischen Quellen besser erhalten als jene Institutionen von armen Frauenklöstern oder ähnlichen Einrichtungen, die halt nicht so gut betucht waren. Denn es ist ein bekannter Satz in der Geschichtsforschung: Armut ist nicht nachhaltig. Wer das mal gesagt hat, genau das Zitat habe ich leider vergessen. Zu Erzbischof Annos Zeit, das war ja so um 1074 herum, gab es bereits 10 Stifte bzw. Klöster für Männer in Köln, jedoch nur 3 für Frauen: St. Ursula, St. Maria im Kapitol und St. Cäcilien. Meist waren dort nur adlige Frauen und keine bürgerlichen Damen aus Köln Mitglieder. Bei den männlichen Stiften und Klöstern gelang es durchaus aber durch die erhöhte Zahl auch der Klöster und Stifte, dass auch Bürger aus Köln und nicht nur Adlige aus dem Rheinland hier ihren Platz fanden. Dies blieb lange so. Frauen im Mittelalter waren natürlich weit, weit, weit entfernt von den Rechten und Errungenschaften, die Frauen heute genießen. Viele davon sind selbst in unserer heutigen Gegenwart noch erstaunlich jung. So ist Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar und noch bis 1977, das trifft dann auch auf meine Mutter zu, brauchten verheiratete Frauen in der Bundesrepublik die Erlaubnis ihres Ehemannes, um arbeiten zu dürfen. Eine Tatsache, die viele Jüngere unter uns vielleicht überraschen könnte. Wer heute etwa 30 oder 40 Jahre alt ist, hat womöglich Eltern, wie gesagt, für die diese Regelung noch Realität war. Nur so als Einschub, bevor wir das angeblich dunkle Mittelalter beschwören, das Frauen unterdrückt hat. Die Emanzipation der Frau in westlichen Ländern ist nach wie vor ein zartes Pflänzchen und ständig bedroht von jenen, die die Uhr zurückdrehen wollen. Die Frau im ausgehenden Hochmittelalter in Köln hatte sich allgemein mehr Freiräume erkämpft als zu Beginn des Mittelalters. Selbst unfreie Frauen hatten keinerlei Beschränkungen mehr bei der Heirat und waren ebenso erbberechtigt wie freie Frauen. Der soziale Status einer Frau hing aber weiterhin, besonders von der Stellung des Vaters bzw. des Ehemannes ab. Frauen waren Bürgerinnen, wenn auch der Ehemann ein Kölner Bürger war. In Geschäftsbeziehungen waren Ehefrauen ihren Ehemännern gleichgestellt. Was ihr aber bemerkt, das ist ein System, was natürlich durch und durch patriarchalisch ist. Und das meine ich nicht politisch wertend, Leute, bitte nicht ausflippen, das ist einfach nur eine Tatsache. Irgendeinem Mann war eine Frau immer unterstellt. Sei es der Vater, der Ehemann oder der nächstbeste verwandte männliche Vormund. Und auch wenn Frauen durch ihren Ehemann Bürgerinnen werden konnten, waren sie doch vom politischen Leben der Stadt offiziell ausgeschlossen, ja eigentlich bis 1918. Inoffiziell hatte die Ehefrau eines Bürgermeisters oder eines reichen Ministerialen oder Chefen natürlich schon ihre Mittel und Wege, politischer Entscheidungen mitzugestalten, etwas, was wir immer im Laufe der Geschichte beobachten können. Ein Feld jedoch, wo Frauen, wenn auch oft nicht ganz unabhängig, aber so unabhängig wie möglich agieren konnten, ist etwas, was aus unserer heutigen Sicht so unnatürlich erscheint, das waren wirklich die Frauenklöster bzw. die Frauenstifte in Köln. Frauen dort waren am freisten, wie sie sein konnten. Und deshalb betrachten wir hier mal die drei ältesten Frauenklöster bzw. Stifte: St. Cäcilien, St. Ursula und St. Maria im Kapitol. St. Cäcilien, nahe des heutigen Neumarkts, ist das älteste Frauenkloster in Köln. Die Frage, seit wann es bestand, ist nicht ganz klar. Fest steht, dass es nach dem Überfall der Wikinger in Köln im Jahre 881 spätestens nachweisbar ist. Im Vergleich zu anderen Frauenstiften war es aber bescheidener ausgestattet. Wer heute in der Cäcilienkirche rumläuft, wo sich heute das Museum Schnütgen, das mittelalterliche Kunstmuseum, befindet, mag das gar nicht glauben, dass hier in der Spitze zu der Zeit, die wir hier bis ca. 1300 behandeln, 15 Frauen gelebt haben. Immer wieder musste der Erzbischof den Damenstift mit Zuweisungen beistehen, ein Grund, warum es dann 1475 in dieser Form aufgelöst wurde und mit der Ansiedlung eines Augustinerinnenklosters ersetzt wurde. Dennoch galt auch hier besonders streng bis 1475, dass nur adelige Damen eintreten durften. Eine Stiftsschule bestand ebenso für die Ausbildung neuer Stiftsdamen oder aber auch die Kinder der Stiftsdamen zu unterrichten. Denn, das mag euch jetzt verwundern, was, die haben Kinder, eine Stiftsdame ist keine Nonne. Eine Stiftsdame durfte weltlichen Besitz haben, legte kein strenges benediktinisches Gelübde ab, was Armut und Keuschheit beinhaltete. War eine Stiftsdame also Witwe, und das konnte man mitunter ja auch in jungen Jahren werden, und hatte zuvor bereits Kinder gehabt, nahm sie diese Kinder einfach mit ins Stift. Wollte eine Stiftsdame wieder oder zum ersten Mal heiraten, konnte sie das Stift einfach verlassen. Sie war nicht auf ewig daran gebunden, wie eine Nonne in einem Kloster bis zum Lebensende zu leben. Und anders als die meisten Klöster waren die Damenstifte nicht an entlegenen Orten, sondern mitten in der ermauerten Stadt, mitunter mitten im bunten Treiben an den großen Plätzen der Stadt, wie hier in dem Falle am Neumarkt. Wie die meisten Stifte in Köln des Mittelalters und der frühen Neuzeit war auch St. Cäcilien durch ein typisches Doppelkirchenensemble verbunden, räumlich wie auch organisatorisch. Die direkt angrenzende Pfarrkirche St. Peter wurde ebenfalls durch das Damenstift mitbedient, mitbespielt sozusagen in einem gewissen Kontext. So stellten die Damen aus St. Cäcilien einen Lehrer ein, der dann in der Pfarrkirche St. Peter die dortige Pfarrschule leitete. Übrigens ist dieses Beispiel St. Cäcilien und St. Peter das einzige noch sichtbare Zeichen dieser einst so häufigen Konstellation in Köln, in baulicher Weise zumindest. Überall sonst wurden in Köln die Doppelkirchen abgeschafft, in Form, dass einer beiden abgerissen wurde. So um 1800 herum geschah das. Warum? Kommen wir irgendwann mal dazu. Nur eben hier, nahe des Neumarktes, ist dies nicht passiert. Hohe Feiertage wurden hier besonders gefeiert, die für das Damenstift bedeutend war. Der heiligen Cäcilie gedachte man an ihrem Gedenktag am 22. November, macht das Museum Schnütgen übrigens mit seinem Förderverein bis heute. Im Wechselspiel mit der benachbarten Pfarrkirche St. Peter wurden Prozessionen durchgeführt, vor allem am Palmsonntag, Maria Lichtmess, an Christi Himmelfahrt und an Pfingsten. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts führte die katholische Kirche auch Fronleichnam als neues Fest ein, was ebenfalls zuerst in St. Ursula und dann kurz darauf auch in der benachbarten St. Peterskirche durch eine Prozession gefeiert wurde. Besonders stolz war man in St. Cäcilien neben Reliquien der Namensgeberin auch auf die Gebeine des heiligen Evagrius, der Kölner Bischof im 6. Jahrhundert, im späten 6. Jahrhundert hier Bischof. Stolz präsentierte man deren Reliquiare bei solchen Prozessionen und erhoffte sich durch ihre Fürsprache Hilfe von Gott. Wenn auch St. Cäcilien als Damenstift wohl das bescheidenste der drei großen alten Damenstifte Kölns war, Besitz hatten sie dennoch. Das ist aber ein richtiger Flickenteppich von Orten, von denen ich in 80% der Fälle noch nie was von gehört habe. Euch würde es genauso gehen. Vor allem einzelne Wiesen oder Gebäude im Umland von Köln besaßen sie, von denen man Abgabe auf die Erträge, den Zehnten oder dort Pachtgelder erhielt. Wir gehen da später noch drauf ein, was das genau bedeutet. Vor Ort in Köln selbst hatte man eine Bäckerei und ein eigenes Brauhaus, was auch Gewinne abwarf. Das aber nicht nur um zu wirtschaften, sondern auch vor allem für den Eigenbedarf. Zudem standen auf dem Stiftsgelände von St. Cäcilien Wohngebäude für die Stiftsdamen. Teilweise gab es aber auch Wohnhäuser der Stiftsdamen, die außerhalb des Geländes lagen, aber in der Nähe zum Damenstift. Also auch hier ganz anders als in einem Kloster, wo man ja das Gelände eigentlich nicht verlassen darf. Trotz der kleineren Größe war St. Cäcilien allein durch ihr hohes Alter prestigeträchtig. Am Weihnachten wurde hier direkt nach St. Maria im Kapitol vom Kölner Erzbischof die zweite Messe überhaupt in Köln gefeiert. Und das untermalte die hohe Stellung dieses Damenstifts innerhalb der Stadt. Wie komme ich denn jetzt auf den Spruch, den ich vorhin gebracht habe, dass Frauen, die in so einem Stift oder Kloster sind, frei wie möglich sind? Ihr müsst hier bedenken, die Damen verwalten sich weitestgehend selbst, haben ihre eigenen Finanzen, ihren eigenen Finanzplan. Und kein Mann redet ihnen wirklich in ihren Alltag hinein, was sie zu tun und zu lassen haben, soweit dies natürlich in den gesetzten Regeln als Stiftsdamen möglich ist. Aber auch das Privatvermögen, was sie mit ins Stift bringen, ist ihr Besitz. Das kann ihnen kein männlicher Vormund, Ehemann oder sonst was wegnehmen. Was für eine Ironie aus heutiger Sicht eigentlich. Gut, das war St. Cäcilien. Wollen wir weitergehen nach St. Ursula? Nach einer kleinen Pause und ja komm, ich packe die Ankündigung jetzt direkt hier rein nach der Musik Obwohl ich etwas nervös bin, um das jetzt zu verkünden. Aber wir sehen uns, hören uns gleich. Kleiner Hinweis, bevor die Ankündigung kommt, wenn ihr keinen Bock auf privates Geplapper von mir habt, was ja wirklich sonst nie vorkommt, dann spult bitte gerne 6 Minuten vor. Und dann geht's auch sofort weiter mit der Geschichte der Damenklöster, der Damenstifte in Köln. Gut, Ankündigung. Liebe Leute, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast oft erwähnt habe, dieses Jahr war sehr anstrengend für mich. Das Ding ist, ich bin umgezogen und während wir umgezogen sind und wirklich einen Haufen zu erledigen hatte, wir hatten sehr viel Unsinn uns angesammelt über Jahre, was alles zum Wertstoffhof gebracht werden musste. Pipapo muss ich euch jetzt auch nicht interessieren. Aber während wir umgezogen sind, haben wir auch erfahren, dass wir dann Anfang des kommenden Jahres, also 2026, das erste Mal Eltern werden. Und das ist etwas, was natürlich nicht erst 2026 beginnt, sondern man ist jetzt schon die letzten Wochen und gar Monate dabei, irgendwie hoffentlich an alles zu denken und vorzubereiten. Und damit hier, ehrlich gesagt, meine Ankündigung, dass ich nicht nur auf der Arbeit, ich mache das ja hier weiterhin nur als Hobby, nicht nur auf meine Arbeit in Elternzeit gehen werde, sondern das werde ich auch mit diesem Podcast machen. Und zwar im Januar und Februar mindestens. Ich hoffe aber, dass ihr das nicht merken werdet. Ich hatte überlegt, enorm vorzuproduzieren, könnte ich theoretisch auch, weil die Skripte habe ich meistens so 11 Folgen im Voraus schon geschrieben. Dann dachte ich mir, will ich mir das wirklich antun. Deshalb versuche ich es mit so einer Art Alternativprogramm hinzubekommen, der trotzdem euch wirklich sehr interessieren wird. Also kleine Änderung, in 3 Wochen kommt nicht dann am 15. Dezember die nächste reguläre Podcast-Folge, sondern am 12. Dezember kommt ja erstmal unsere Kölner Podcast-Tag-Folge heraus, die wir ja jetzt am 25. November aufnehmen oder aufgenommen haben. Weiß ja nicht, wann ihr euch diese Folge anhört. Das wird also quasi das Jahr beenden, 2025, der Kölner Podcast-Tag am 12. Dezember hier in diesem Podcast. Dann bin ich ja meistens sowieso immer in eine Winter- oder Weihnachtspause gegangen, besser gesagt. Das sieht man auch in den Statistiken. Die Leute fahren zwar oft lange auf der Autobahn oder in verspäteten Zügen nach Hause und hören dann noch einmal Podcasts, aber dann nach den Feiertagen gehen die Podcast-Statistiken wirklich runter. Ein Grund, warum ich dann neben der Sommerpause auch immer eine Weihnachtspause mache. Ich würde dann sagen, dass Anfang Januar, also wenn die 3 Wochen nach dem 12. Dezember um sind, am dem regulären Montag, kommt dann nochmal eine schöne chronologische Folge raus, so wie diese hier. Und dann beginnt ja auch wirklich meine Elternzeit. Und dann habe ich andere Sachen auf meiner To-Do-Liste ganz oben stehen. Vorproduziert wird dann Ende Januar, Anfang Februar eine Folge rauskommen, eine Schnipselfolge, ein Interview mal wieder mit Rita. Rita hat den Zweiten Weltkrieg in Köln hautnah erlebt, wird von ihren Erlebnissen erzählen und auch auf welche kuriose Weise sie sich vor den Bomben des Zweiten Weltkrieges versteckt hat in ihrer Straße in Köln-Stammheim. Dann hoffe ich noch eine zweite Schnipselfolge, ein zweites Interview hinzukriegen. Da hoffe ich, dass ich das noch schaffe. Ich bin da gerade auf einem guten Weg mit dem Gesprächspartner. Drückt mir bitte die Daumen. Warum erzähle ich euch das alles? Das müsste ich euch eigentlich gar nicht sagen und vielleicht wollt ihr es auch gar nicht hören. Ich weiß es nicht. Ich kenne euch nicht, ich kenne nur mich. Aber jetzt, wo ich seit fast 5 Jahren hier diesen Podcast mache, glaube ich, dass manche von euch dann schon wissen wollen, warum taucht der Willem plötzlich 1-2 Monate nicht mehr in meinem Podcast-Feed auf. Manch einer, das habt ihr mir selber erzählt, aus euren Reihen, hören mich ja auch auf Ritualen wie den Weg zur Arbeit, beim Aufräumen, beim Putzen oder sonst was. Und ich glaube, ich hoffe es, dass ich einigen von euch ans Herz gewachsen bin. Und mich treibt natürlich eine Sorge rum in diesen schnellen, hektischen, katastrophalen Zeiten zum Teil, dass ich vergessen werde. Und das seid nicht mal ihr selber oft schuld. Die Podcast-Apps sind da auch richtig fies, dass wenn die mal eine Weile nicht neue Folgen veröffentlichen, dann sogar dem User vorschlagen, ob sie den Podcast nicht von ihrer Folgenliste entfernen würden. Ich rechne sehr stark damit, dass nach der Elternzeitpause einige von euch leider nicht mehr dabei sein werden. Das ist einfach so. Es gibt einfach ein Überangebot an Podcasts, YouTube-Accounts und so weiter und so fort. So ist der Lauf der Dinge. Aber wenn es euch wirklich gelegen ist, mich weiterhin zu hören, bitte achtet darauf, dass ich nicht aus eurem Podcast-Catcher, eurer Podcast-App verschwinde. Ich bin ja wirklich nicht aus der Welt und vielleicht werde ich in einer schlaflosen Nacht dann auch mal auf Instagram ein Ask Me Anything über die Story-Funktion machen. So, das ist die große Ankündigung. Ich gehe in Elternzeit Januar, Februar 2026. Falls du oder ihr diese Folge erst später hört, dann müsst ihr euch um gar nicht Sorgen machen, dann geht der Podcast auch wieder weiter. Das beantwortet aber hoffentlich auch eure Frage, ob es eine Jahresrückblicksfolge geben wird, so wie die letzten Jahre. Ich glaube, das fällt dieses Jahr eher flach. Meine Frau und ich haben gerade andere Sachen zu erledigen. Aber wenn ihr Fragen habt, die ihr schon immer stellen wolltet, wofür sich ja dieses Format immer angeboten hat, diese Jahresrückblicksfolge, dann schreibt mir gerne jederzeit und wir beantworten das unter vier Augen auf den gewohnten Kanälen, E-Mail, Social Media, Pipapo. So, ich glaube, ich ziehe es hier schon viel zu groß in die Länge. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, abonniert weiter meinen Podcast, empfehlt meinen Podcast weiter, so wie die nette Dame im Kölnischen Stadtmuseum das getan hat, die meine Stimme wohl kannte, aber nicht mein Gesicht. Finde ich auch witzig, weil oft ist es umgekehrt. Oft kennen meine Leute mein Gesicht von Instagram, aber meine Stimme nicht, warum auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, es würde mich wirklich sehr freuen und auch vielen lieben Dank an meine Steadies und viele Spender per PayPal, die inzwischen einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Das halte ich auch nicht für selbstverständlich. Ich hoffe, ihr bleibt mir erhalten. Pausiert, wenn dann mal eure Beiträge, wenn ihr möchtet. Aber der Podcast hat ja monatliche Kosten, ob er jetzt nun 5 Folgen im Monat veröffentlicht oder nur eine. Aber das müsst ihr entscheiden. Das kann ich euch nicht befehlen. So. Das war jetzt viel zu lang. Wie gesagt, ich gehe in Elternzeit. Ich habe euch alle ganz gerne und ich hoffe, wir hören uns wieder dann bald. 2 Folgen kommen ja mindestens noch, bis die Babyzeit anfängt. Ebenfalls bereits mehrere hunderte Jahre alt ist das Damenstift St. Ursula, wobei der Name Ursula als Anführerin der heiligen Jungfrauen erst im 16. Jahrhundert aufkam. Hier heißt das Damenstift einfach noch zu den heiligen Jungfrauen. Dieses damit urkölsche Damenstift ist hierbei eigentlich aus heutiger Sicht gesehen Düsseldorfer Ursprungs, wenn auch Düsseldorf im 10. Jahrhundert noch gar nicht existierte, aber im Jahr 922 ließ der Kölner Erzbischof ein Damenstift in Gerresheim, was heute ein Stadtteil im östlichen Düsseldorf ist, von eben dem heutigen Düsseldorf nach Köln, nach St. Ursula umsiedeln. Der Standort in Gerresheim war zuvor nämlich von plündernden Ungarn verwüstet worden. Das bereits bestehende Kloster St. Ursula war aber wohl seit einiger Zeit in Köln leerstehend oder kaum bewohnt gewesen. Zuvor könnte es sogar ein Männerstift gewesen sein. Diese sind aber ebenfalls durch einen früheren Überfall von Wikingern vertrieben worden. Was genau aber geschah, warum dieses Kloster, wo sich dann St. Ursula entfalten sollte, verfügbar war oder leer stand, das wissen wir nicht. Das Areal muss jedoch noch gut in Schuss und verfügbar gewesen sein, sodass die Damen aus Gerresheim hier mühelos neu starten konnten in fertigen Liegenschaften. St. Ursula beherbergte im Mittelalter in der Spitze 40 adlige Stiftsdamen oder auch Kanonissinnen genannt und dazu unzählige weitere Laienschwestern, also jene, die eher einfachere Arbeiten machten. Und damit war St. Ursula viel, viel größer als zuvor das erwähnte Damenstift von St. Cecilie. Allein der Standort des Damenstiftes sorgte für ein großes Prestige für diese Einrichtung. Inmitten eines ehemaligen römischen Gräberfeldes gelegen, dachte man, und das oft wirklich auch ohne böse Absichten, egal was Stadtführer euch erzählen, dass sich hier wirklich die Gebeine der 11.000 Jungfrauen unter Führung der heiligen Ursula befanden. Das machte das Kloster für alle Beitrittskandidatinnen aus dem Adel von nah und fern äußerst attraktiv und dennoch, und das verwundert mich auch, war St. Ursula als Damenstift wirtschaftlich auch oft auf wackeligen Beinen und brauchte finanzielle Unterstützung durch den Erzbischof. Gleichzeitig, und das gerät aufgrund des heiligen Dreikönigenschreins oft in den Hintergrund, war der Ort auch ein bedeutendes Pilgerzentrum und damit verdiente man ebenfalls eine Menge. Zur Baugeschichte des Gebäudes verweise ich wie auch zu den anderen Kirchen hier auf entsprechend ältere Folgen. Längere Zeit waren die dort lebenden immer adligen Stiftsdamen jedoch nicht völlig unabhängig, so wie andere Stiftsdamen in Köln. Wer nämlich in St. Ursula Äbtissin wurde, und das war in Köln ein mächtiges Amt, entschied lange Zeit der Kölner Erzbischof persönlich. Auch die Unabhängigkeit des Damenstifts war oft bedroht, so wollte das umliegende Männerstift von St. Kunibert nach dem Damenstift ausgreifen und es unter organisatorische Oberhoheit stellen. Als aber mit dem Beginn des 12. Jahrhunderts der Reliquien- und Verehrungskult um die heiligen Jungfrauen einsetzte, konnte das Stift seine Unabhängigkeit behaupten. Geschickt schaffte es das Darmstift dann, den Kult um die 11.000 Märtyrerinnen in der damals bekannten christlichen Welt zu etablieren. Und ab dem 13. Jahrhundert konnten die Stiftsdamen mit ihrer mächtigen Äbtissin auch in weltlichen Dingen sich weitgehend autonom verwalten. Auch hier waren Frauen, gut, sie waren alle aus dem Adel, wie gesagt, so frei, wie sie oft in der mittelalterlichen Welt nicht sein konnten. Was besaß man denn so als Damenstift St. Ursula an Eigentum und Besitzungen? Schon bei Gründung im 10. Jahrhundert nannte man Güter in Boppard am Rhein als Eigentum. Eine Kirche und Hof in Longerich, ein heutiger Stadtteil im Norden Kölns, waren ebenfalls im Besitz von St. Ursula. Das nordrheinische Klosterbuch listet weitere viele Besitzungen auf, zu viele sie alle zu nennen. Allein 50 Orte am Mittelrhein, darunter Pfarrkirchen im gesamten Raum von Köln und am Mittelrhein auch noch dazu. Was bedeutet das denn genau? Dass sie aus den genannten Liegenschaften nämlich Abgaben erhielten in Form von Geld oder Waren oder zumindest einen Anteil davon. Oder eben durch Pachtgebühren der jeweiligen Liegenschaften oder Rechte. Also die traten auch als wirklich Grundbesitzer auf. Oder Grundbesitzerinnen besser gesagt. Das traf auch auf das direkte Grundstück des Damenstifts zu. Dort vermietete man nämlich Wohnhäuser. Zuerst waren die Wohnungen dort bewohnt von den adligen Stiftsdamen, aber später ging man dazu über, diese an Externe zu verpachten, zu vermieten, um zusätzliche Einnahmen für das Kloster zu generieren, und die adligen Stiftsdamen kauften, mieteten sich Unterkünfte in der direkten Nachbarschaft. Die Stiftsdamen in dem Damenstift wählten ihre Äbtissin auf Lebenszeit. Das bestimmten sie selbst im späteren Mittelalter. Die Äbtissin verwaltete zuerst den gesamten Besitz alleine. Im Laufe des Spätmittelalters erlangten aber auch die Stiftsdamen als solche eigene zu verwaltende und zu bewirtschaftende Liegenschaften, die nicht primär unter der Kontrolle der Äbtissin lagen. Das ist kompliziert, ich weiß. Nicht nur das Kloster besitzt was, sondern auch die Äbtissin besitzt mal was und auch die Stiftsdamen dort besitzen eigene Sachen, die eigentlich dem Kloster gehören. Ist kompliziert, lassen wir das. Woher die Stiftsdamen kamen, ist für das 13. Jahrhundert leider noch nicht genau zu sagen, wer die Damen dort sind. Die unterschiedlichen Äbtissinnen, die uns bekannt sind, geben uns hierbei aber schon mal einen Einblick. Äbtissin Elisabeth aus der Familie Renneburg der Jahre 1239 bis 1262 beispielsweise ist eine Familie, die aus dem Mittelrhein bei Linz am Rhein kommt. Und sie war Mitglied dieser Adelsfamilie, diese Elisabeth. Ein weiterer bekannter Adelsfamilienname, den wir hier im Podcast hören würden, ist der von Westerburg. Elisabeth von Westerburg stand im Kloster von 1281 bis 1298 vor und ja, sie war damit die Schwester des damals amtierenden Erzbischofs von Köln. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts haben sich die Damen von St. Ursula wohl sehr gut mit den jungen Dominikanerorden angefreundet, dem auch unser lieber Albertus Magnus angehörte. Ab 1296 ist belegt, dass das Damenstift in die Gebetsgemeinschaft der Kölner Dominikaner aufgenommen wurde. Das geschah nur zwischen Klöstern, die sich auch wirklich gut verstanden, also auch menschlich. Das bedeutete, dass fortan die Dominikanermönche in Köln für die Verstorbenen des Ursula-Stiftes beteten und umgekehrt. Das war etwas, was Klöster sehr gerne gemacht haben. Machen sie sicherlich auch heute noch. Das müsste ich mal an anderer Stelle einen Experten fragen. Auch erst später erfahren wir, ab wann man als adlige Frau ins Stift eintreten konnte. Also das können wir fürs 13. Jahrhundert leider noch nicht sagen. Wir wissen aber von 1398, dass der Kölner Erzbischof festlegte, dass man zumindest, mindestens als Mädchen 7 Jahre alt sein musste. Ob das aber jetzt bedeutete, dass man zuvor schon jüngere Mädchen aufgenommen hatte, das kann man daraus nicht direkt ableiten. Um die jungen Mädchen auf ihre geistlichen Aufgaben vorzubereiten, gab es, wie bei den meisten Klöstern und Stiften, eine integrierte Schule. Dort lernten die angehenden Stiftsdamen bis zum 15. Lebensjahr alles, was sie auf ihrem weiteren Berufungsweg brauchten. Hierbei traten die erwachsenen Stiftsdamen dann selbst als Lehrerin auf, beispielsweise in der ihnen zugehörigen Pfarrkirche von St. Maria Ablass, wo sie die Jungen in der Pfarrschule unterrichteten. Nochmal, so frei wie in einem Kloster oder einem Stift konnten Frauen nirgendwo anders sein in der mittelalterlichen Welt, vielleicht noch als Witwe, die dann gut geerbt hatte vielleicht. Ebenfalls erst im Spätmittelalter erfahren wir, woher die Stiftsdamen in der Regel so herkommen. Überraschung, meist aus dem Rheinland und Westfalen. Hochher geht es für die Stiftsdamen aus St. Ursula wie für die gesamte Stadt stets am 21. Oktober. Das ist der Feiertag der 11.000 Jungfrauen. Alle Kölner Stifte und Klöster pilgern an diesem Tag zur Ursula Kirche in feierlicher Prozession und gedenken den Stadtpatroninnen. Die waren ja nicht irgendwer, die waren ja wirklich die Beschützerinnen der Stadt Köln. Etwas bescheidener, aber nicht weniger wichtig, ist die Prozession zu Palmsonntag, die die Stiftsdamen von St. Ursula in ihrem eigenen Bezirk vor Ort abliefen. Weitere Feiertage standen im Jahr ebenfalls auf dem Programm wie Bittprozession, Chor- und Kirchenweihfest. Das ist St. Ursula, wirklich eine wunderschöne Kirche im Nordwesten der heutigen Altstadt. Schaut doch mal gerne vorbei. Und die Goldene Kammer, die aus der Barockzeit aber stammt, ist ebenfalls ein Besuch wert. Wollen wir weitergehen? Wir waren erst nahe des Heumarktes, jetzt waren wir im Eigelsteinviertel, so gesehen angrenzend, und jetzt gehen wir zum Heumarkt, zu St. Maria im Kapitol. Ich hüte mich natürlich, hier irgendeine Art Ranking zu erstellen der drei Frauenstifte. Aber St. Maria im Kapitol, die dritte hier im Bunde, die schoss den Vogel wirklich ab. Das Damenstift, einst von Äbtissin Ida, in der Mitte des 11. Jahrhunderts gegründet, war unfassbar reich. Davor hatte schon die Ehefrau des fränkischen Hausmeiers, Pippin des Mittleren, genannt Plektrudis, eine Kirche bereits im 8. Jahrhundert errichten lassen in der ehemaligen römischen Tempelanlage. Beide Damen liegen prominent bis heute in ihren Sarkophagen im Langhaus der Kirche und haben auch ihre eigene Podcast-Folgen erhalten hier. Vor allem durch zahlreiche Schenkungen und Besitz wurde St. Maria im Kapitol bedeutend. Gefördert von hohen adligen Familien und später der reichen Kölner Oberschicht, der Bürgerschaft, den Patriziern oder auch Geschlechtern genannt, war sie nach dem Kölner Dom die bedeutendste Kirche Kölns. Dabei kam ihr hier ab dem 13. Jahrhundert zugute, dass der Kölner Dom, der ja noch im Bau war, als eine Kirche des Erzbischofs und dann auch eher des hochadligen Domkapitels noch gesehen wurde. Die Kölner Bürgerschaft wiederum, aber auch in Konflikten ja mit ihrem Stadtherrn, wollte eine Kirche haben, die ganz für sie alleine war, für ihre eigene Selbstdarstellung. Und da viele Händler auch in direkter Nachbarschaft zu großen Stiftskirche am Heumarkt wohnte, die Oberstolzen wohnten hier in der Nähe, die Judefamilie wohnte in der Nähe, avancierte St. Maria im Kapitol schnell zu der Kirche der reichen Kölner Bürgerschaft. Auch hier möchte ich, was die Baugeschichte der Stiftskirche angeht, auf die Folge über die Äbtissin Ida verweisen. Das ist Folge 44. Den hohen Status verdankte St. Maria im Kapitol auch ihrem hohen Alter, das je nach Interpretation mit ihren Anfängen bis ins 8. Jahrhundert zurückging. Mit Gönnerinnen im 11. Jahrhundert aus der hochadligen Familie der Ezzonen wie Äbtissin Ida und Erzbischof Hermann, die verwandt mit den Ottonen gar waren, und der Tatsache, dass der Papst höchstpersönlich damals nach Köln kam, um den Altar der Kirche zu weihen. Ja, all diese Facts, das machte was mit dem Selbstverständnis der dort lebenden Stiftsdamen. Lange Zeit war es im Mittelalter üblich, dass der römisch-deutsche König nach seiner Krönung in Aachen über die Aachener Straße direkt nach Köln kam. Und die erste Kirche, die er dabei aufsuchte, war nicht der Dom, sondern St. Maria im Kapitol. Die Äbtissin von St. Maria im Kapitol galt ebenso als ehrwürdigste Äbtissin im gesamten Kölner Erzbistum. Also nicht nur in Köln, sondern des gesamten Kölner Erzbistums. Bis zum Niederrhein und nach Westfalen. Hier in St. Maria im Kapitol sind wir, was die Anzahl der lebenden Stiftsdamen angeht, im Mittelfeld der hier drei betrachteten Stifte. Hier lebten an der Spitze 34 Stiftsdamen mit zusätzlichen Laienschwestern und Bediensteten. Wie gesagt, avancierte St. Maria im Kapitol zur Stammkirche des reichen Kölner Bürgertums. Am Dreikönigstag am 6. Januar zog der Rat der Stadt Köln mit einer Prozession vom Rathaus zu St. Maria im Kapitol und feierte einen Gottesdienst. Erst dann ging man zu einem weiteren Gottesdienst im Kölner Dom. Starb ein Bürgermeister der Stadt Köln. Ich weiß, ich greife hier chronologisch weit vor, weil der Rat der Stadt Köln ist noch gar nicht so mächtig, wie er in späteren Zeiten sein würde. War St. Maria im Kapitol die bevorzugte Kirche für Trauergottesdienste. Hier wurden die meisten Totenmessen gehalten für Ratsmitglieder und Bürgermeister. Wirtschaftlich war St. Maria im Kapitol aber ein sehr starkes Kloster. Sogar bis weit in die frühe Neuzeit hinein, eigentlich bis zu dessen Auflösung. Was die alles besaßen? Liebe Leute, ich habe dazu das Nordrheinische Klosterbuch aus der Stadtbibliothek ausgeliehen und konsultiert und dabei versucht, es so kurz wie möglich zu fassen. In Stichpunkten und Abkürzungen versucht das Klosterbuch selbst, all diese Besitzungen aufzulisten, abgedruckt. Und dennoch ist die Aufzählung hier über mehrere Buchseiten lang. Unzählige Höfe, Weingüter, Landgüter, Rechte an Steuern und Abgaben hier und da an Orten, von denen ihr noch nie gehört habt, die dem Stift tribut- und abgabepflichtig waren. So viele waren es im Rheinland und weit darüber hinaus, dass selbst das Damenstift eine Hierarchisierung innerhalb der ganzen Besitzungen machen musste, um überhaupt den Überblick zu behalten. Also hatte man in einer Gegend einen Haufen von Höfen, war ein Hof administrativ höher gestellt, der dann die umliegenden beaufsichtigte, weil man sonst das ganze Klein-Klein gar nicht hätte managen können. Klingt kompliziert für euch? Fand man im Mittelalter auch schon. Typisch für den Verlauf des Mittelalters ging man über in ein Erbpachtsystem und ließ den Bauern vor Ort weitestgehende Freiheit, was sie da so anbauen auf ihren Äckern. Auch als Händler trat das Damenstift auf. Da es viele Weingüter besaß, verkaufte man logischerweise den dort gekelterten Wein. Wirklich, Leute, die Liste der Besitzungen für St. Maria im Kapitol hört einfach nicht auf, wenn ihr sie selber mal lesen solltet. Versuchen wir es daher gar nicht. Glaubt mir einfach, das Kloster war unfassbar reich aufgrund seiner bedeutenden Stellung und damit einhergehenden Schenkungen, die es über die Jahrhunderte erhielt durch zahlreiche reiche Kölnerinnen und Kölner. Und als die Kirche der Kölner Bürgerschaft verdankte das Darmstift auch sogenannten Memorialstiftungen viele Einkünfte. Was bedeutet das? Reiche Bürger, Bürgermeister, Schöffen, Ministeriale, Mitglieder, Riecherzeche, Mitglieder der Geschlechter stifteten Geld an das Darmstift für das Andenken, das Gedenken ihrer Verstorbenen. Im Gegenzug beteten die Stiftsdamen dann für die unsterbliche Seele der Verstorbenen. Und nein, das hat nicht die böse, böse Kirche erfunden, sondern war ein Ritual, was in vielen Kulturen zu beobachten ist, in dieser Form und auch bereits vor dem Christentum bei der Antike, bei heidnischen Religionen, das auch schon Usus war. Und daraus und auch aus dem Judentum hat sich dann das Christentum ja sowieso entwickelt. Natürlich besaß auch St. Maria im Kapitol eine Stiftsschule, die ist euch auch schon mal hier begegnet. Nämlich in der Legende des Hermann Josef geht dieser Hermann Josef ja genau hier bei St. Maria im Kapitol zur Schule. Ein Hospital, eine eigene Bäckerei und, da es ebenfalls ein bedeutender Pilgerort war, ein Friedhof, war ebenfalls dabei. Letzterer diente für diejenigen, die auf einer Pilgerfahrt nach Köln verstarben oder im Hospital von St. Maria im Kapitol zu Tode kam. Und dann hatte, wie jedes Kloster oder jedes Stift, war natürlich auch noch einen eigenen Friedhof für die Stiftsdamen. Wie üblich war auch an Feiertagen hier sehr viel Rambazamba und viel los. An Weihnachten war St. Maria im Kapitol die allererste Kirche, in der der Erzbischof die erste Messe abhielt. Dieses sichtbare Zeichen untermauerte, wie gesagt, den höchsten Status, den dieses Damenstift hatte innerhalb der Kölner Kirche. Den Namen entsprechend feierte man natürlich auch Feiertage zu Ehren der heiligen Maria sowie zu Ehren der Gründerin Plektrudes. So, das war jetzt, glaube ich, viel Input. Machen wir mal eine kurze Pause, oder? Euch ist sicherlich eine Sache aufgefallen. Was ist mit dem Alltag der dort lebenden Damen? Und generell das von einzelnen Biografien oder Schicksalen, das ist es eben, was ich meinte. die Verfügbarkeit von historischen Quellen dahingehend. Vieles bleibt einfach nicht wirklich greifbar. Falls jemand da draußen was hat, bitte, bitte melden. Aber das war jetzt etwas, all das, was ich so in den 3 Wochen zwischen 2 Podcast-Folgen erfahren konnte. Und was euch vielleicht auch aufgefallen ist, ich habe stets versucht, euch mitzuteilen, wie viele Damen hier einem weitestgehend geistlichen Leben nachgingen. Wenn man das aber hochrechnet, kommen wir bei den 3 ältesten Damenstiften vielleicht auf die 70 bis 100 Plätze. Plätze, die nur adligen Damen meist zustanden. Selbst die reichsten Bürgerinnen Kölns hatten also so gut wie keinen Zugang dazu. Religiöse Selbstverwirklichung war aber ein von nicht wenigen Frauen angestrebtes Ziel, ob aus Frömmigkeit oder dem Wunsch, nicht als Ehefrau zu enden. Bei einer Einwohnerschaft Kölns im 13. Jahrhundert von um die 40.000 zeigt dies deutlich, dass die Nachfrage sicherlich größer als das Angebot war. Also wir haben hier von 70 bis 100 Frauen gesprochen, wobei wir davon ausgehen müssen, dass wir 20.000 Frauen haben in der Stadt in jener Zeit. Es gibt aber vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Was könnte man als Frau noch machen, wenn man ein eheloses, religiöses Leben führen wollte, aber keinen Zugang zu den wenigen Plätzen in Damenstiften erhielt, weil man einfach nicht adlig war oder auch einfach kein Glück hatte vielleicht? Ab dem 13. Jahrhundert kam Abhilfe. Ein weiteres Lebensmodell tauchte auf. Das der Beginen. In meist kleinen Gemeinschaften lebende Frauen, die sich der Ehelosigkeit und Armut verschrieben, aber quasi in Wohngemeinschaften mitten in der Stadt lebten und ziemlich nachgefragt waren. Denn Köln würde einer der Hotspots der Beginenbewegung werden, die weitestgehend außerhalb der Amtskirche standen. Eine der großen religiösen Laienbewegungen des Mittelalters, dem müsste ich echt auch mal eine Folge widmen, aber das verschieben wir mal auf ein anderes Mal. Daher beenden wir doch für dieses Mal diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen. Die 3 ältesten Damenstifte Kölns, St. Cäcilien, St. Ursula und St. Maria im Kapitol, waren also nicht nur religiöse Einrichtungen, sondern auch bedeutende wirtschaftliche und soziale Akteure im mittelalterlichen Köln, die sich nicht hinter irgendwelchen Mauern versteckt haben, sondern aktiv im Alltag der Menschen verwurzelt waren. Diese Stifte, in denen vor allem adlige Frauen lebten, hatten weitreichende Besitzungen und Einfluss. Sie verwalteten Ländereien, besaßen zahlreiche verschiedene Immobilien und betrieben auch wirtschaftliche Aktivitäten wie Landwirtschaft, Weinbau und Handel bzw. beaufsichtigten das. Die Rolle der Frauen in diesen Stiften war besonders. Sie waren nicht an ein klares Gelübde gebunden wie Nonnen und konnten bei Bedarf auf heiraten oder das Damenstift verlassen. Diese Möglichkeit bot Frauen in einer durch und durch patriarchalischen Gesellschaft eine gewisse Autonomie. Das Leben als Stiftsdame war jedoch nicht allen Frauen zugänglich. Aufgrund des begrenzten Platzes und der hohen sozialen Anforderungen konnten eben nur wenige Frauen diesen religiösen Lebensweg eingehen, was eine Nachfrage nach alternativen Lebensmodellen wie dem Beginen hervorrief. Wie gesagt, müssen wir wirklich ein andermal behandeln. Insgesamt zeigt die Betrachtung der 3 Damenstifte, dass Frauen im Mittelalter trotz vieler Einschränkungen in bestimmten Bereichen wie hier ein gewisses Maß an Einfluss und Selbstbestimmung ausüben konnten. Die Damenstifte als zentrale Institution im städtischen und religiösen Leben boten einen Raum für religiöse Erfüllung, Wohlstand und eine gewisse Form der sozialen und wirtschaftlichen Macht für Frauen, die heute manchmal übersehen wird und auch dann sicherlich auch Macht innerhalb der Kölner Kirche besaßen. Vielen Dank dieses Mal an Klaus, Brigitte, Jürgen, Edith, Beatrix, Norbert, Antje, Christian und Andreas für eure Trinkgelder via PayPal. Ihr mögt diesen Podcast? Dann lasst gerne ein paar Sterne da in eurer Lieblings-Podcast-App oder schickt mir Feedback über Social Media, WhatsApp oder Discord oder E-Mail. Ich lese wirklich alles und antworte auf alles, außer es ist Schwachsinn. Ein mega Shoutout an meine Steadies, die mich monatlich unterstützen und im Gegenzug Zugang zu meiner Audioguide-Stadtführung durch das römische Köln bekommen und auch andere Goodies noch erhalten. Danke an meine bisherigen Steadies Viktoria, Katrin, Sabine, MKL, Liuba, Randolph, Michael, Claudia, Uschi, Rogier, Christian, Marc, Rainer und Moritz. Und Hinweis, einige von euch Steadies sollten mal wirklich eure Nachrichten checken, damit ich euch das Lesezeichen schicken kann. Alle Links findet ihr wie immer dazu in den Shownotes. Danke euch. Als Literatur diente mir zu fast 90% das sogenannte Nordrheinische Klosterbuch Band 3, der sich ganz allein mit Köln beschäftigt und im Jahr 2022 erschien. Der Band ist quasi eine dicke, gedruckte Datenbank zu allen Klöstern Kölns vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. ein tolles Nachschlagwerk. Die Infos da drin findet ihr nirgendwo sonst, vor allem nicht im Internet. Des Weiteren half mir Leta Böhringers Darstellung Geistliche Gemeinschaften für Frauen im mittelalterlichen Köln aus der Reihe Libelli Renani der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek Köln. Vielen Dank an dieser Stelle an die Bibliothek für die schnelle und unkomplizierte Zusendung. Und wie immer auch der Klassiker Köln im Hochmittelalter von Karl Dietmar und Hugo Stehkämper. So. Das war mal eine andere Folge als sonst. Ich hatte auch eigentlich vor, generell über Frauen im Mittelalter zu sprechen, aber das war quellentechnisch jedenfalls für diese Zeit gerade nicht so wirklich zu bewerkstelligen. Ich hoffe, die Fokussierung auf die drei Damenstifte hat euch trotzdem gefallen. Viele ankündigen dieses Mal. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und wir hören uns bald wirklich wieder. Vielen Dank euch. Madet Jod.